ARD.
Sehr cool, ein Schiffswrack ist aufgetaucht, aber bevor man es untersuchen konnte, ist es wieder verschwunden. Hier erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, nicht nur zum Thema Schiffswrack, sondern auch, was sonst so los war in der Wissenschaft. Hier ist Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Heute am Mikrofon
Julia Nestlen
und Eneas Roch, der Hallo. Kaiser der Kausalität.
Ha, ich liebe deine Namen, die du dir immer gibst. Ja, und außerdem Schiffswrack habe ich mich mit meiner Körpergröße beschäftigt diese Woche, denn wir werden immer größer historisch. In den letzten 100 Jahren sind alle Menschen durchschnittlich größer geworden. Okay, soweit. Aber das Spannende, Männer sind mehr gewachsen als Frauen.
Mehr in Bezug zu, also proportional?
Ja, genau. Also der Größenunterschied von Männern heute zu Männern vor 100 Jahren ist größer als der Größenunterschied von Frauen vor 100 Jahren zu Frauen heute. Also, ne? In der Proportion. Das haben Forscherinnen und Forscher die University of Genua im Fachmagazin Biology Letters untersucht. Und der Titel ist mal wieder wunderschön. Der Titel ist The Sexy and Formidable Male Body. Ich habe mich erstmal gefragt, was ist eigentlich der Status quo? Am größten sind in Europa junge Männer aus den Niederlanden mit 1,82,5. Und die größten Frauen gibt es in Lettland mit 1,69,8 im Durchschnitt. In Deutschland.
Ja, aber wir wissen doch alle, der Durchschnitt sagt doch gar nichts. Wichtig ist doch, wie groß ist es darum verteilt, oder?
Das ist jetzt eine gute Frage, ob es Durchschnitt oder Median ist.
Egal, aber die Niederländer sind am größten.
Ja, das würde ich aber trotzdem, ich muss das noch mal später nachgucken. Und in Deutschland sind wir gerade bei Männern bei 1,78,9 und Frauen sind wir bei 1,65,8. Ne? Also wir sind nicht die Größten in Europa, das muss man mal sagen. Okay, aber was haben die sich jetzt genau angeguckt? Also sie haben geschaut, was ist in den letzten 100 Jahren passiert und wie groß ist der Größenunterschied? Und wenn man das Ganze mal global betrachtet, wird es wirklich noch viel krasser. Weil wenn man zum Beispiel schaut, ab Christi Geburt der Vermeintlichen, also zumindest ab unserer Zeitrechnung, ab Jahr 0 bis Jahr 1900, da sind die Männer im Durchschnitt nur 1,70 groß und ab 1900 dann ist ein krasses Wachstum drin. Woran liegt's? Weil da medizinische Versorgung krass besser geworden ist, die Ernährung krass besser geworden ist und die Arbeit ist auch weniger unglaublich körperlich und anstrengend geworden. Und das zeigt einfach sehr, ne, die Größe des Menschen hängt sehr von den Umwelteinflüssen in den ersten 20 Jahren seines Lebens ab.
Wer hart arbeitet, bleibt klein.
Und wer hart arbeitet, bleibt klein, beziehungsweise stirbt früher oder kann sich vielleicht nicht fortpflanzen. Anyways, ne? Es gibt da ja so Überlappungen verschiedener Kausalitäten. Und was ich aber total interessant finde, es gibt ja sogar einzelne Nahrungsmittel, die einen Einfluss haben können auf die Körpergröße. Zum Beispiel eben Milch mit Protein und Kalzium oder dann natürlich auch, ob man als Säugling schwere Erkrankungen hat, also ob man eine Impfung genossen hat, die einen vor einer schweren, keine Ahnung, Magen-Darm-Erkrankung, weiß jetzt gar nicht, ob es dafür eine Impfung gibt, aber bewahrt zum Beispiel, das zehrt an diesen kleinen Körpern, die wachsen da nicht mehr so gut. Oder zum Beispiel auch, weiß man mittlerweile bei unbehandeltem Diabetes Typ 1, auch das kann sich auf das Längenwachstum von Kindern auswirken. Und wenn es aber behandelt werden kann, können sie größer werden. Dazu kommt natürlich noch sowas Schönes wie Epigenetik. Das hört man ja immer mal wieder, dieses Fachwort. Da geht es darum, welche Gene im Körper abgelesen werden und nicht. Und einige dieser Vorgänge können durch unsere Umgebung beeinflusst werden. Und das können wir auch vererbt bekommen. Also es gibt ganz viele Einflüsse, die unsere Körpergröße insgesamt beeinflussen. Schau mal. Und das Zweite ist natürlich die Frauen und die Partnerwahl. Grundsätzlich pflanzen sich Frauen tendenziell mit größeren Männern vor. Das heißt, die Kinder werden auch tendenziell größer.
Ist das so?
Das haben sie in dieser Studie jetzt mal so hingestellt, dass sie das vermuten werden.
Aha, also das ist jetzt, erstmal ein Befund mit der Größe, das kann man ja sozusagen messen, aber das ist eine Spekulation jetzt, dass man dass Frauen sich eher mit größeren Männern fortpflanzen.
Also man weiß es auch von Befragungen, was Attraktivität beispielsweise angeht, ne, dass die Empfindung so ist, ne, dass, und präferierte Fortpflanzung mit größeren Individuen durchaus beobachtet ist.
Ich glaube, da gibt es eine obere Schranke. So.
Ja.
Oh, das sexy. 2,95 Meter, weiß ich nicht.
Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Schuhgröße
62.
Wie ist denn das? Weil können wir theoretisch immer weiter wachsen, ne? Weil die Lebensumstände, könnte man jetzt sagen, werden ja immer besser, immer wohlhabendere Länder. Und das Interessante ist, die Niederländer, unsere Riesen, ne? Wenn man die anguckt und ihre Kinder anguckt, überragen die Kinder ihre Eltern heute nicht mehr. Also Männer, die zum Beispiel 2001 geboren sind, sind im Schnitt 1 Zentimeter kleiner als die, die 1980 zur Welt kamen. Also das scheint so ein bisschen rückläufig zu sein. Und Frauen sind im selben Zeitraum, das sind ja jetzt knapp 20 Jahre, die da betrachtet wurden, 1980 bis 2001, also die Geburtenjahre, die betrachtet wurden, die wurden natürlich dann angeguckt, als sie erwachsen waren, sind sogar 1,5 Zentimeter geschrumpft. Und warum?
Ja, naja, warum?
Es gibt sowas wie Adipositas, Diabetes Typ 2. Das sind so Probleme der Wohlstandsgesellschaft, die dann halt wiederum negativ aufs Wachstum sich auswirken. Und große Menschen haben halt auch Knie- und Rückenprobleme, was sie auch sagen. Mhm. Ich habe mich dann gefragt, sind Knie- und Rückenprobleme dann so massiv, dass sie den Fortpflanzungsakt negativ beeinflussen und dass dann noch kleinere Menschen rauskommen?
Na, stell dir mal vor, du hast irgendwie Date Night und die andere Person sieht wahnsinnig gut aus und auch richtig schön attraktiv groß und sagt die ganze Zeit, oh, ich habe Rücken, oh, meine Knie. So, das ist, da ist der optische Eindruck vielleicht dann auch, reicht dann nicht aus, um das aufzuwiegen.
Ja, vielleicht. Ja, und wenn sie dann nicht die Klappe halten können, sondern die ganze Zeit jammern, negativ. Aber was ist denn der größte Mensch der Welt und gibt es da irgendwie eine Grenze? Ja, also es gab mal einen Menschen mit 2,72 Metern zum Beispiel, der ist 1940 gestorben. Und oh bei Gott. Dem hat man schon gemerkt, was es da auch für Probleme gibt. Also natürlich Menschen, die so groß werden, zum Beispiel auch Sultan Kösen, das ist aktuell der größte lebende Mensch mit 2,51 Metern. Das sind Menschen, die beispielsweise Tumore im Gehirn haben, die Ausschüttung von Wachstumshormonen beeinflussen. Aber unser Körper ist einfach nicht dafür gemacht, so groß zu sein, von Proportionen her. Und beispielsweise bei diesem Robert Wadlow, der 1940 gestorben ist, das Blutvolumen ist wahnsinnig gigantisch. Kreislauf komplett überlastet, Herz überstrapaziert. Ja? Also da ist einfach, die Proportionen stimmen nicht mehr. Da kommt alles aus dem Gleichgewicht. Und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, bei ungefähr 2,75 Meter ist wahrscheinlich, da ist wahrscheinlich so oder so Sense.
Man bräuchte dann wahrscheinlich irgendwie so einen Giraffentrick, ne? Man müsste sich anatomisch so stark verändern, dass man irgendwie ganz dünne Beine hat, dass da nicht so viel Blut hochgepumpt werden muss, oder?
Ja, oder man bräuchte halt sehr große Füße, erstmal für die Stabilität, aber ich habe gelesen, ja, dass zum Beispiel der Brustkorb, also das Herz müsste auf jeden Fall höher sitzen durch den aufrechten Gang. Also unser Brustkorb müsste sich so ein bisschen nach oben deformieren, um dem Herz mehr Platz und um es weiter oben zu positionieren. Also das ist auf jeden Fall was man verändern müsste in seinem Körper.
Ich frage mich, wenn ich so an die Niederländerinnen und Niederländer denke, die jetzt irgendwie ihre Eltern nicht mehr überragen, ob das auf den kurzen Skalen überhaupt irgendwie Sinn ergibt, sich das so anzugucken. Ich finde das immer ganz witzig, wenn du so in Museen Ritterrüstungen siehst. Dann denkst du, ah, oh, süß, eine Kinderrüstung. Haben Kinder hier schon gekämpft? Und stellst fest, nee, hier der Feldherr, der war halt 1,60 Meter. Und das ist natürlich ein paar Jahre her. Ne? Und innerhalb von 20, 30 Jahren weiß ich gar nicht, ob man da so sofort schon solche Effekte merkt. Aber es müsste jetzt irgendwie ein Genetiker mal beantworten.
Ja, also ich habe auf jeden Fall mir diese, vom Mikrozensus ist das ja, ne, wo in Deutschland die Größe erhoben wird. Und da sieht man wirklich, also zwischen den, weiß nicht, 20- bis 25-Jährigen, die da gemessen werden und den 70- bis 75-Jährigen oder 50- bis 55-Jährigen, man sieht da wirklich sukzessive, sind die Leute einfach größer. Also es ist schon massiv. Und in Deutschland gibt es noch einen ganz spannenden Effekt, habe ich gelesen, dass die Menschen in Ostdeutschland und die Menschen in Westdeutschland, wenn man zur Wiedervereinigung geguckt hat, waren zum Beispiel Männer in Westdeutschland durchschnittlich 2 Zentimeter größer als die in Ostdeutschland. Und das gleicht sich nach und nach an. Und das hat sich jetzt auch schon in den Geburtenjahrgängen der letzten 30, 40 Jahre wieder ganz schön angeglichen. Das finde ich auch spannend.
Durchmischung.
Ja, oder halt auch die ökonomischen Faktoren, die halt nach der Wende
währenddessen
da waren, die sind nicht mehr so massiv. Ja, wie groß bist du, Eneas? Noch kurz, um das abzurunden.
Zu groß. Also ich passe nicht in den Sportwagen, ich darf nicht auf der Achterbahn fahren.
Du darfst nicht in der Achterbahn fahren? Wie groß bist du denn?
Also meistens darf ich gerade eben. Ja. Aber es ist auch nicht bequem, weil ich dann so weit runterrutschen muss. Also ich kann nicht mit geradem Rücken sitzen. Ich bin nur 1,90 Meter.
Ah, okay. Also größer, halb so wild. Größer als der Durchschnittsmann. Ich bin auch größer als die Durchschnittsfrau. Ich bin 1,71. Frauen in Deutschland sind ja 1,65,8. Naja.
Ich finde, zu groß ist unangenehm, weil man dann nicht cheaten kann oder sich nicht behelfen kann. Zu klein ist, ja, ich kann mich auf eine Treppe stellen, ich kann eine Leiter mitnehmen, ich kann mich strecken. Zu groß ist, man kann nichts abschneiden. Das ist halt doof. Also,
das stimmt. Ja. Im Zweifel gibt es halt Haltungsschäden, ne?
Ja. Aber ich tröste mich jetzt damit, dass ich merke mir jetzt einfach, die Studie hat ergeben, ich bin sehr attraktiv.
Du bist auf jeden Fall attraktiv. The formidable sexy male body.
Forscherinnen und Forscher haben in Luxemburg einen Schatz aus der Römerzeit ausgebuddelt. Mhm. Und jetzt, Leute, nicht so Schatz für ArchäologInnen, also so Tonscherbe aus einer Latrine oder sowas, sondern einen echten Goldschatz, das, was wir auch Schatz nennen würden. 140 Goldmünzen.
Okay, ich wollte gerade fragen. Gold, Silber, 140 Goldmünzen. Nicht schlecht.
Mhm. Und das Besondere ist, das ist einfach super viel Geld. Und es wird noch besonderer. Manche von diesen Münzen zeigen das Porträt von Kaiser Eugenius.
Mhm.
Hast du den Namen schon mal gehört?
Nee.
Nee, ich habe den auch noch nicht gehört. Und deshalb ist das wertvoll. Also nicht, weil ich das noch nie gehört habe, sondern weil einfach kaum einer Eugenius kennt. Denn der hat nur 2 Jahre lang regiert.
Oh, das ist aber krass, dass der Geld bekommen hat. Das muss doch ewig dauern, da so eine Münze zu prägen.
Ja. Der wurde um 400 nach Christus Kaiser des Weströmischen Reichs. Das fand der oströmische Kaiser nicht so klasse, Theodosius. Darüber brach dann ein Bürgerkrieg aus und Showdown war dann die Schlacht am Frigidus. Also ich spreche jetzt nicht von einer sexuellen Funktionsstörung, sondern das ist tatsächlich ein Kampf zweier Heere gewesen. Der Frigidus, man weiß nicht genau, welcher Fluss gemeint ist, vielleicht die Vipava in Slowenien. Mhm. Jedenfalls, dort unterlag Eugenius Heer. Eugenius wurde erschlagen und Ende Gelände. Und obwohl er nur 2 Jahre Zeit hatte, Münzen prägen zu lassen, gibt es davon welche. Und deshalb sind die selten und wertvoll. Man kennt insgesamt nur so um die 50, habe ich gelesen. Also ein sehr wertvoller Schatz. Jetzt kommen 2 Disclaimer. Disclaimer Nummer 1. Vor ein paar Tagen hat die Tagesschau darüber berichtet, aber wir sind hier ja bei Fakt ab, deshalb habe ich das nochmal gegenrecherchiert, was die Originalquelle ist. Und das war nicht so einfach. Dankenswerterweise war die Originalquelle auf Französisch, sodass ich das finden konnte. Hm. Aber es war knifflig. Und was ich da gefunden habe, c'était incroyable, denn der Schatz, der wurde schon 2019 entdeckt von Amateurarchäologen. Das ist also gar keine Meldung von jetzt, sondern das ist eine Meldung von vor 4 Jahren. Mhm. Und die haben gesagt, schön die Klappe halten, wir halten es geheim, damit wir in Ruhe ausgraben können, damit keine Vandalen kommen. So. Also es ist eine aktuelle Meldung, aber eigentlich ist der Schatz nicht aktuell entdeckt worden. Und Disclaimer Nummer 2 in dem Goldschatz ist leider Falschgeld.
Spannend.
Ich habe gelesen, der damalige Wert war mehr als das, ich zitiere jetzt nur, mehr als das 20-fache eines Jahresgehalts. Jetzt stand nicht dabei, ob das das Gehalt eines Kaisers ist oder eines Latrinenwächters. Aber ich frage mich vor allen Dingen, als die berechnet haben, wie viel der Schatz damals wert war, haben die dabei berücksichtigt, dass da Falschgeld drin war? Also ist das nur dann das 20-fache eines Jahresgehalts, wenn du nicht merkst, dass die Hälfte davon kein echtes Gold ist?
Ja, und vor allem geht es darum, dass es kein echtes Gold ist dann, oder? Also, dass der Material, das Material ein anderes ist.
Ja. Okay. Die haben das gemerkt. Es gibt ja diese Redewendung, die ich gar nicht selber benutze, weil ich die für Unsinn halte. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Hm. Leute, Alufolie glänzt ja auch. Oder eine Pfütze mit einem Ölfilm, da würde ich auch nicht sagen, es ist Gold. Jedenfalls, manchmal schimmert das so ein bisschen.
Im übertragenen Sinne.
Ach so.
Ach so.
Ja, vielen Dank für die freundliche Verständnishilfe. Also bei manchen Münzen schimmert das so ein bisschen silbrig durch und man erkennt also schon als Laie, aha, der Kern ist offenbar nicht aus Gold, sondern irgendwie Eisen, Kupfer, was auch immer. Da ist also nicht alles Gold. Man kann sich jetzt fragen, warum wurde Falschgeld darunter gemischt, weiß man natürlich nicht. Es gibt 2 naheliegende Theorien. Theorie 1 ist, ein Fälscher will Geschäft machen. Mhm. Theorie 2 auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Der Staat möchte etwas Gold sparen und sagt, da kommen hier echte Goldmünzen, aber sparen wir ein bisschen von unserem teuren Material. Wem könnte die Kohle gehört haben, habe ich mich noch gefragt. Mhm. Das haben die sich auch überlegt. Ein wohlhabender Römer hat die Münzen wohl versteckt, vermuten Sie? Denn damals fielen gerade die Germanen ein.
Ah, dann dachte er sich, okay, bringe ich noch schnell unter die Erde das Ganze.
Ja.
Wie ist denn das, wenn jetzt jemand das ausbuddelt, wem gehört denn das Geld?
Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Das war ja französisch. Aber es war nicht nur französisch, sondern es war auch obendrein, zusätzlich, dass es französisch war, auch noch doof formuliert. Ich habe es nochmal mit DeepL gegengecheckt. Also da steht drin, der Staat hat die Rechtsinhaber dieses monetären Depots mit einer Summe von insgesamt 308.600 Euro entschädigt. Also
und wer
offenbar,
sind die Rechtsinhaber?
Ja, das ist die Frage. Ich kenne mich mit luxemburgischem Recht nicht aus, aber in Deutschland ist das natürlich ganz klar geregelt. Paragraph 984 BGB. Wie viele Paragraphen hat das eigentlich? kurz Stichwort Schatzfund. Mhm. Wenn du einen Schatz findest, das heißt Wertsachen, wo du nicht mehr feststellen kannst, wem die gehören, dann gehört die Hälfte dir und die Hälfte dem Grundstückseigentümer.
Dem Grundstückseigentümer, okay. Also nicht mal, der Finder hat aber die Hälfte davon. Na okay, fair.
Es gibt ein paar Einschränkungen. Ich glaube, wenn da irgendwie ein besonderes kulturelles Interesse dran besteht, dann darf der Staat sagen, meins, das kommt ins Museum.
Ja.
Aber ansonsten wenn du es bei mir im Garten findest, wenn ich es bei mir im Garten finde,
dann ist es deins.
Dann bin ich beides. Dann bin ich sowohl Eigentümer als auch Finder. Perfekt, perfekt. Und wenn du es bei mir im Garten findest, dann machen wir 50-50.
Hä, das ist schon cool. Also wenn ich Glück habe, dass irgendein doofer Römer irgendwann mal sein Geld bei mir verbuddelt hat, kann es sein, dass ich sehr reich werde.
Das kann sein. Wobei 300.000 Euro ist jetzt auch nicht sehr, sehr reich.
Ja, kommt auf die Verhältnisse an.
Natürlich schon angesichts unseres bitteren SWR-Budgets. Aber ich kenne Leute, die im Lotto gewonnen haben.
Ja.
Und die sind also Lotto-Millionäre. Und die leben nicht das Leben, das man sich vorstellt, wenn man sagt, das Leben eines Millionärs. Also du kaufst dir in einer mittelgroßen Großstadt, kaufst du dir ein Haus und dann ist die Million weg.
Ja, so, aber easy, das stimmt leider, ja.
Und dann hast du nur ein olles Haus. Also es ist nicht mal eine schicke Villa. So.
Mhm. Können wir nochmal kurz zu Eugenius zurückkommen? Weil ich bin immer noch sehr beeindruckt, dass er geschafft hat, innerhalb von 2 Jahren seine Phrasen darauf zu prägen.
Ich meine, er ist der Kaiser, ne? Also wenn er sagt, dann wird gemacht, denke ich.
Ja, trotzdem. Aber, und warum haben wir, ich meine, andersrum gefragt, okay, das ging schnell. Ich meine, wir erinnern uns alle, wie lange es gebraucht hat, den Euro einzuführen in Deutschland und in ganz Europa. Das war jetzt nicht so eine Sache von 2 Jahren. Aber weiß man von damals, also der Kaiser hat gesagt, ich mache einfach. Und wie ist das eigentlich heute? Also wer hat jetzt eigentlich entschieden, wir haben ja Bauwerke bei uns drauf, ne?
Ich habe auch in die Richtung etwas recherchiert und das war mein gesamter gestriger Tag.
Oh.
Also ich weiß tatsächlich nicht, wenn der Kaiser, das habe ich gerade vermutet, dann müssten mich Historikerinnen und Historiker mal korrigieren, wenn es falsch ist, dass der Kaiser sagt, ich möchte mein Gesicht darauf sehen und wenn du es nicht machst, Kopf ab.
Ja.
Also da weiß ich nicht, wie da der Prozess war. Bei uns gibt es natürlich einen Prozess und der ist überraschend knifflig. Also es gibt, wie ihr vielleicht alle wisst, eine einheitliche Währung in Europa. Und dann ist es kein Wunder, dass es da Gestaltungsregeln gibt, dass du also nicht sagen kannst, so, mein ein Euro-Stück in Deutschland ist viereckig und hat jetzt irgendwie 10 Zentimeter Kantenlänge.
Das ist also hilarious.
Also ist das schon ein bisschen einheitlich gestaltet, die Größe zum Beispiel und auch die Vorderseite ist einheitlich, damit man weiß, aha, ein Euro sieht jetzt immer gleich aus. Für die Rückseite gibt es aber jetzt nur ganz wenige Gestaltungsleitlinien. Du hast da sehr viel künstlerische Freiheit. Also eine Leitlinie ist, da gehören gefälligst Sterne drauf.
Ja.
Was aber auch wieder witzig ist, weil die Sterne, die Europasterne, wie die aussehen, das gibt die Europaflagge vor. Die sagt, also hier, schau diesen schönen Kreis an, wo die Sterne drin sind, die am Anfang vom Song Contest immer so reingeflogen kommen oder bei so einer Schlagerparade. Und das Verhältnis, wie groß die Sterne sind, im Vergleich zu dem Radius des Kreises, auf dem ihre Mittelpunkte liegen, das kriegt man auf den Münzen nicht hin. Also ich habe irgendwo gelesen, wenn man versucht, das originalgetreu abzubilden, dann sind die Sterne größer als der Rand vom 2-Euro-Stück, auf den die Sterne nachher draufkommen. Du musst die Sterne also überproportional kleiner machen oder unterproportional groß. Also da wird ohnehin ein Auge zugedrückt und den Rest, da hast du künstlerische Freiheiten in jedem Land. Nehmen wir mal 2-Euro-Münze, weil die ist schön groß, da passt ja am meisten drauf. Es gibt also einmal die offiziellen Münzen in jedem Staat. Und jetzt kann jeder Staat sagen, pro Jahr möchte ich gerne zwei zusätzliche 2-Euro-Umlaufmünzen rausbringen mit einer besonderen Rückseite.
Aha.
Also wir reden jetzt nicht über irgendwie eine tolle Gedenkmünze, die man sich ins Regal stellt, ne? Sondern welche
das sind die, die man manchmal halt dann auch so, wenn man an der Kasse bezahlt, merkt, ach, da hatte ich mal was anderes.
Genau, genau. Und die EZB kontrolliert, wie viel davon darf es überhaupt geben. Also zwei Motive darfst du pro Jahr machen. Mhm. Das heißt, du hast zweimal pro Jahr die Chance, Julia, dein Gesicht auf der 2-Euro-Münze zu verewigen.
Kann man das einfach so einreichen oder brauche ich da auch noch Argument, warum jetzt ausgerechnet mein Gesicht da drauf sollte?
Und jetzt wird's knifflig. Bis hierhin war es leicht. Also,
und du bist wirklich tief eingestiegen in erst.
Ja, weil ich wollte es wirklich wissen. Ich wollte wissen, wie kommt ein Gesicht oder ein Bauwerk auf so eine Münze? Mhm. Es gibt das Bundesverwaltungsamt. Das kennt man von so Hits wie Rückforderung des BAföG-Darlehens. Mhm. Vielleicht kennt ihr es auch vom Nationalen Waffenregister, je nachdem, wie ihr so drauf seid. Mhm. Vielleicht kennt ihr es auch, weil es zuständig ist für die Reisekostenabrechnung der meisten Bundesbediensteten. Oder es macht auch Fluggastdatenspeicherung. Also es macht wahnsinnig viel. Komische Sachen. Und das Bundesverwaltungsamt ist auch dafür da, das Finanzministerium dabei zu unterstützen, Münzen zu gestalten. Und danach auch, was danach noch kommt. Also die Herstellung zu beauftragen, die Münzen auszugeben.
Erstmal Comic Sans auswählen, so stelle ich mir das gerade vor.
Das ist wahnsinnig kompliziert. Du musst unter anderem auch regeln, woher kommt das Metall, wie werden die Münzen verpackt, wie bringt man die sicher zur Prägeanstalt und so weiter. Naja, und dieses Bundesverwaltungsamt, eine Bundesoberbehörde, das richtet auch Münzmotivwettbewerbe aus für Gedenkmünzen und Silber- und Goldmünzen, aber auch für die 2-Euro-Münzen. So. Und jetzt kannst du, glaube ich, wie ich das verstanden habe, Vorschläge einreichen. Ich habe irgendwo gesehen, Vorschläge kommen von Bürgerinnen und Bürgern, von Vereinen, Stiftungen, Museen, Parteien und so weiter. Das heißt, auch du kannst ein Thema für die nächsten Münzen einreichen.
Crazy.
Ob dein Gesicht dann eine Chance hat, no offense. ich glaube.
Also, die Frage stelle ich mir auch gerade.
Ich glaube, es müsste Gedenkcharakter haben, so wie ich das verstanden habe, weil es sind irgendwie Münzen mit Gedenkcharakter. Mhm. Und ich glaube, dafür müsstest du mindestens mal tot sein.
Naja, ich meine, manche Menschen haben das Ziel, irgendwann in ihrem Leben einen Wikipedia-Artikel zu haben. Man kann ja mal höher greifen, ne?
Ja, also Wikipedia-Artikel mache ich euch, aber die Münzen hier so. Also, wenn du eine Idee hast, was auf diese Münze draufkommt, zum Beispiel dein Gesicht, wir könnten es einfach mal für Spaß mal versuchen, dann musst du dich an die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien wenden.
Hä, das ist doch die Claudia, oder?
Das ist die Claudia.
Die Claudia Roth.
Auch unter dem Streetname Staatsministerin für Kultur und Medien. Sie heißt aber offiziell die Beauftragte der Bundesregierung. Die sammelt alle Vorschläge, höchstpersönlich. Nein, wahrscheinlich nicht. Sie hat 400 Bedienstete.
400? Wow.
Ja, also da ist noch viel zu tun. Und dann kommt die Entscheidung, welchen Vorschlag nehmen wir? Und das macht sie zusammen mit dem Finanzministerium. Und dann sagen sie hier, das ist das Motiv, das hätten wir gerne. Und dann geht's ins Bundeskabinett.
Auf Sylt wurde Anfang des Jahres gemeldet, dass ein Schiffswrack gesichtet worden sei. Als dann sich die Archäologinnen und Archäologen, die das Ganze untersuchen wollten, auf den Weg gemacht haben und ankamen, ja, war das Wrack leider wieder weg. Was ist da passiert?
Weitergefahren.
Ja, das Wrack ist weitergefahren mit seiner Geisterbesetzung. Es war am 12. Januar. Bei Rantum auf Sylt, da war das Sturmtief Bernd unterwegs zu der Zeit und da hat eben die Nordsee das Ganze so umspült, dass dieses Schiffswrack einfach freigegeben wurde.
Also hat die ganze Zeit da gewartet?
Das Rantum hat gewartet, nur um entdeckt zu werden sozusagen. Und dann 8 Tage später kamen dann die Mitarbeitenden des Archäologischen Sonstwas-Amts da an und wollten das Ganze schön untersuchen. Ne? Sie haben wirklich ihr ganzes Equipment dabei gehabt. Ja, es war nicht mehr da, weil es wurde wieder komplett unter Sand begraben. Also das Wrack wurde nicht wieder irgendwie zum Schwimmen gebracht und ist weggeschwommen, sondern es wurde begraben. Jetzt könnte man sagen, ja okay, dann grabt es halt aus.
Ja.
Ja.
Geht nicht so leicht.
Ja, vor allem, weil man halt nicht markiert hat, wo es ist.
Ach so, die haben sozusagen mit der Hand an der Stirn so, da hinten, ich sehe irgendwo, da ist das Schiffswrack, oder?
Nee, da war schon auch ein Mensch da und hat Fotos davon gemacht, aber Das hat halt so wenig Anhaltspunkte gegeben, jetzt wohl im Nachhinein, dass sie einfach nicht wissen, wo sie suchen müssen, genau. Sie haben es auf jeden Fall nicht mehr wieder gefunden. Und
aber er hat Fotos
einfach,
gemacht.
Dass der, ja, der hat damals, als er es am 12. Januar entdeckt hat, da hat er Fotos gemacht. Die existieren.
Man das heißt, weiß, man weiß auch, da. ob das ein wertvolles Wrack war, weil wenn du sagst, okay, das war jetzt irgendeine, ich bin jetzt kein nautisch nicht so bewandert, irgendeine Pinne, irgendwie ein Einbaum
vermutlich
oder
ein
sowas.
Segelschiff.
Ja.
Ja, und man sieht an den Bolzen, es sind auch Kupferbolzen dabei, ne, mit denen da dieses Holz zusammengemacht wurde. Das kann auch Hinweise geben, auf was für ein Schiff es ist, aber sie können natürlich noch nicht abschließend sagen, was. Aber es muss auf jeden Fall eine Relevanz haben, dass man sagt, man möchte es untersuchen. Naja, sie waren auf jeden Fall nicht so schlau, den Standort zu markieren. Sie warten jetzt einfach auf den nächsten Sturm, gehen da mit den Gezeiten und hoffen, dass sie es irgendwann anders noch untersuchen können. Und
findet ein Metalldetektor Kupfer?
Kupfer ist nicht magnetisch, ne? Findet ein Metalldetektor Kupfer? Das finden wir jetzt mal raus. Ein Metalldetektor reagiert auf alle Arten von Metallen wie Gold, Silber, Bronze, Nickel, Zinn, Blei, Messing, Aluminium, Kupfer und Eisen. Warum haben die das nicht gemacht?
Da gibt es doch jetzt 1000 Amateurarchäologinnen, die mit so einem Piepser da rumgehen würden. Ne?
Und dann es klauen vielleicht.
Und dann ist klauen, ja.
Das habe ich mich nämlich gefragt. Ach,
deswegen wird vielleicht, das hat schon einer geklaut und die sagen, ja, ist leider wieder verschwunden.
Das war nur das, vielleicht, weil das mit dem Schiffswracks klauen, ich habe da mal so ein bisschen weitergeguckt, das ist for real ein Ding, was schon öfter passiert ist. Beispielsweise, in Asien, wenn man da so guckt, in den Meeren rund um Singapur, Malaysia und Indonesien, da liegen hunderte Schiffswracks auf Grund aus den Kämpfen im Zweiten Weltkrieg, unter anderem von der Schlacht in der Javasee 1942. Da waren 14 Schiffe beteiligt, 12 sind kaputt gegangen. Ne? Alliierte, Japaner haben sich gegenseitig kaputt gemacht. So, Wracks wurden gefunden und jetzt, dann ein paar Jahre später, sind sie nochmal runtergetaucht, 2016, haben gemerkt, ja, da sind einige von den Wracks irgendwie weg. Ihr Abdruck ist aber noch da. Wurde da vielleicht gewildert. Die sind erstaunlich tief teilweise, die Wracks, aber man weiß, dass andere Wracks, zum Beispiel das Wrack des leichten australischen Kreuzers Perth, auch schon ausgeräubert wurde. Da sind 60-70% des Rumpfs bereits verschwunden. Man muss überlegen, so ein Ding wiegt 8000 Tonnen, so ein Stahlrumpf. Und die tauchen das da hoch, die setzen da Schiffe oben drüber, holen den Krempel da hoch und das ist unglaublich teuer und die Frage ist ja, was willst du mit so fucking verrostetem Stahl machen? Hast du eine Idee, Nils?
Ich hätte jetzt gedacht, dass das einen archäologischen Wert hat und die es einfach eiskalt verkaufen wollen, weil so knapp ist der Rohstoff Stahl jetzt auch nicht, dass man sagt, ich muss unbedingt jetzt was mit sehr viel Aufwand vom Meeresboden holen.
Ja, vermeintlich natürlich, ne, wenn da irgendwelche Abzeichen oder so drauf sind, vielleicht auch archäologisch. Aber was gesagt wird, ist, dass dieser alte, verrostete Stahl tatsächlich wertvoll ist. Und zwar wertvoller als normales Material teilweise, weil diese Schiffe wohl vor dem Zeitalter der Kernspaltung hergestellt wurden. Das heißt, die Wracks gelten als wichtige und größte Quelle für Low-Background-Steel, also Stahl mit einem sehr geringen Anteil an strahlendem Material, was für wissenschaftliche und medizinische Geräte verwendet werden muss. Abgefahren, oder?
Ja.
Und außerdem gibt es natürlich in den Kriegsschiffen nicht nur Stahl und Eisen, auch so Kupfer, Messing, Bronze, das kann man da auch gewinnen. Aber also das ist so ein Full-Circle-Moment, dass sowas dann wieder für medizinische und wissenschaftliche Geräte irgendwie vertickt wird. Das finde ich auch wieder krass. Weißt du, der Archäologie wird es weggenommen, dafür landet es irgendwo anders in der Wissenschaft.
Ich schäme mich jetzt ein bisschen, weil ich, als du gerade fragtest, ob ich eine Idee habe, in die Richtung gedacht habe, ja, irgendwelche esoterischen Spinner, die sagen, ah, hier, das ist das gute, der gute Tiefseestahl, der ist besonders gut energetisch und so, der hat Meeresenergie aufgeladen.
Bring die Leute nicht auf Ideen.
Aber dass das sozusagen so 100% was Naturwissenschaftliches ist, hätte ich nicht gedacht. Krass.
Hätte ich auch nicht gedacht. Ja.
Aber gut, aber im weitesten Sinne, du holst es raus, um damit Geld zu machen.
Also ja,
ist einfach, das ist einfach die Originalmotivation, die immer hinter allem irgendwo steckt.
Ja, ja. Kohle, beziehungsweise Eisen in dem Fall.
Stahl.
Stahl.
Wer uns die letzten Wochen zugehört hat, weiß, dass wir uns sehr viel mit konkav und konvex befasst haben.
Eieieiei.
Ihr habt letzte Woche ja nochmal so Merksprüche gesammelt.
Ja.
Und hast du gesagt, Brillengläser sind so und so geschliffen. Und dann wollte ich das wissen und habe nochmal nachgeguckt und habe Folgendes festgestellt, dass also normale Sehschwächen sphärische Gläser haben. Und wenn du eine Winkelverzerrung hast, so wie ich, dann hast du ein toroidales Glas.
Moment, also warte, was ist sphärisch? Ganz kurz, sphärisch,
Kugel, sagen wir so Kugel, ne? Genau, ein kugelförmiges Glas. Und ich habe recht lange gebraucht, mir das vor meinem geistigen Auge vorzustellen. Und ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Es ist wirklich gar nicht so kompliziert, wenn man diese Fachwörter weglässt. Also, wenn du in jede Richtung, wenn dein Auge eine Sehschwäche hat, aber die nicht in eine Richtung stärker ist als eine andere, dann ist dein Brillenglas im Wesentlichen ein Ausschnitt aus einer großen Kugel. Also du hast eine große, runde Kugel und dann nimmst du ein kleines Stückchen raus. Das heißt, das hat eine Wölbung, ne? Und wenn die Wölbung in die eine Richtung ist oder in die andere, ist halt, ob du weitsichtig oder kurzsichtig bist.
Konkav oder konvex.
Genau. Und ich dachte, und ich habe toroidale Gläser und ein Torus ist ein Donut. Ich dachte meine Gläser sind doch nicht donutförmig.
Ja.
Das hätte ich gemerkt. Also so schlecht sehe ich jetzt auch nicht. Aber es ist genau das Gleiche. Es ist ein Stück aus der Oberfläche daraus. Also wenn du nämlich in die horizontale Richtung etwas anders siehst als in die vertikale Richtung, hast du auch einen Ausschnitt aus einer Kugel als Glas. Aber in der einen Richtung ist der Krümmungsradius ein anderer. Und das ist auf einem Donut der Fall. Also der Donut ist sozusagen in Links-Rechts-Richtung, ist ja sehr, 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 sehr breit.
Ja.
Also wenig Krümmung, aber nach oben und unten ist es sehr, sehr stark gekrümmt. Und ich glaube, das meint das.
Oh,
Leute,
verrückt.
Wenn ihr euch mit Optik auskennt und ich habe totalen Bullshit erzählt, bitte schreibt mir, weil ich bin jetzt neugierig, warum ich toroidale Gläser habe.
Ja, denkt einfach mal drüber nach, wenn ihr Donut essen geht oder Torus essen geht, wie Mathematiker sagen. Macht's gut, bis nächste Woche.
Tschüss.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Ihr wollt noch mehr History? Dann nehmen wir euch gerne mit auf eine Zeitreise. Wir sind Niklas Fischer
und Hannes Liebrandt. Wir sind Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und in unserem Podcast Tatort Geschichte blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit.
Bei uns könnt ihr miterleben, wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere gemacht hat oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist.
Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn ihr hören wollt, wie True Crime auf History trifft, dann seid ihr bei uns genau richtig. Tatortgeschichte findet ihr auch in der ARD-Audiothek.